Der wichtigste Step war am Ende Peter Christiansen, der das Gespräch nochmal wieder gesucht hat. Peter zusammen mit Ralf haben wirklich nochmal aufgezeigt, wie die Perspektive hier auch aussehen kann. Vor allem die Aggressivität von Peter Christiansen in den Themen, sie direkt anzugehen, nicht zu warten, das hat mich beeindruckt und auf jeden Fall gecasht. Und das war dann auch das, was ich brauchte, um zu sagen, okay, eben bleibe ich gerne hier. Dass wir da stehen, wo wir gerade stehen, ist eben auch alles andere als selbstverständlich, auch wenn wir vielleicht die Qualität dazu haben. Aber so stabil auch jetzt wieder zu wachsen, wie wir es gerade tun, ist für die Zeit, in der wir jetzt gerade unterwegs sind, eben nicht selbstverständlich.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinno und Nina Potzel. Präsentiert von Fuchs.
Da ist die Pfeife und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Frauenfußball-Podcast. Nina ist mein Name, mir gegenüber und vielleicht hört man's, tatsächlich wirklich gegenüber, sitzt zum einen die wunderbare Miriam Sinno.
Hallo, schön, dass wir hier zusammensitzen.
Und zum anderen haben wir noch einen anderen Special Guest am Start. Wir haben uns nämlich auf die Reise gemacht. Das erste Mal Frauenfußball-Podcast on Tour. Wir haben uns ins Auto geschmissen, sind durchs neblige Deutschland gefahren und befinden uns jetzt wo, liebe Miriam?
Soll ich erstmal die Person beschreiben, die neben uns sitzt? Vielleicht wissen dann die Leute auch, wo wir dann sind. Ich sag mal so, es ist ein Er und er guckt uns schon ein bisschen verwirrt an, aber er kriegt es hin. Er ist ausgebildeter Physiotherapeut. 2013 bis 16 war er Trainer beim SV Meppen in der zweiten Liga. 2016 bis 21 dann in den Niederlanden bei Twente Eskede, wurde da unter anderem Meister in der Eredivisie. Und seit 2021 ist er beim VfL Wolfsburg. Ja, wir sind in Wolfsburg. Grün-Weiß ist es hier eigentlich größtenteils. Tobi Stroth, vielen Dank für deine Zeit.
Cool, dass ihr hier seid. Von daher, ich freue mich auf ein tolles Gespräch.
Ich freue mich total. Wir haben gerade eben schon so ein bisschen geschnackt. Podcast war Thema, du hörst viel, also nicht viel selber auch, aber ein paar Crime und Reisen. Wir hoffen, dass wir jetzt auch vielleicht auf Dauer ein bisschen dazukommen.
Sehr gerne. Reisen für jeden zu empfehlen. Neben eurem Podcast absolut empfehlenswert.
Haben wir ja schon ein paar Podcast-Empfehlungen noch mit dabei. Tommy, erstmal die Frage, wie geht's dir?
Sehr gut, sehr gut. Heute Morgen trainiert, von daher ja ganz normale Abläufe gehabt. Wusste, dass heute ja am späteren Nachmittag noch ein Termin mit euch hier ansteht, wo ich den ganzen Tag schon Vorfreude drauf hatte und freue mich einfach hier zu sein. Und klar, wir wussten, ich glaube, wo wir es abgesprochen haben, noch nicht, wie die Tabellenkonstellation ist, dass es sich oben so spannend gestaltet. Umso schöner ist es.
Genau, super spannend aktuell und ja, seht es uns nach, dass die heutige Folge sich nicht ganz speziell um einen bestimmten Spieltag dreht, weil wir eben zwischen den Spieltagen sind und jetzt gar nicht auf bestimmte Spiele eingehen wollen, sondern uns eher so ein bisschen mit der Persönlichkeit Tommy Stroth auseinandersetzen wollen, aber eben auch mit dem Fußball der Frauen im VfL Wolfsburg und der ganzen Entwicklung, die der Fußball überhaupt hinlegt. Tommy, deshalb für dich einmal so als Startfrage, Fußball der Frauen, für was steht er deiner Meinung nach?
Also ich kann sagen, wie ich ihn immer über die Jahre erlebt habe und ich eine extreme Motivation einfach bei den Spielerinnen immer wahrgenommen habe, die mir extrem viel gibt und wo es gar nicht so sehr um eigenen Status geht, um vielleicht auch die eigene Karriere immer, sondern wirklich dieses Teamgefühl in ganz, ganz vielen Bereichen einfach vorneweg steht, dass man das als Trainer auf der einen Seite beachten muss, aber eben auch in ganz, ganz vielen Momenten mir ganz viel gegeben hat, wo es mir Spaß macht, mich zu beteiligen und meinen Input mit reinzugeben. Und von daher ist das so die größte Facette im Frauenfußball, Fußball der Frauen, der mir am meisten gefällt und ja, der wirklich eben auch für Teamsport in allen Belangen steht.
Und die Entwicklung jetzt in den letzten Jahren ist ja mit Aufmerksamkeit, mehr medialer Rummel und so weiter, merkst du da auch so Stellen, wo das sich verändert oder neue Dinge dazukommen, die du mit reinziehen würdest mittlerweile auch, was das für dich ausmacht?
Also definitiv verändert sich der Sport in gewissen Themen. Ich habe das Glück vielleicht, dass ich es in Holland in gewissen Teilen schon erleben durfte. Europameisterschaft 2017, wo in dem Land eben auch Spielerinnen wie Lieke Martens, Jackie Hoon einfach durch die Decke gegangen sind. Vielleicht vor der Zeit in Deutschland Spielerinnen dann im holländischen Doppelpass in TV-Shows unterwegs waren. Ja, und einfach da eine Karriere neben dem Fußball eben auch auf gewisse Art und Weise möglich war, vielleicht auch mehr Geld im Umkreis war. Und das Ganze natürlich jetzt auch in Deutschland passiert. Aber die Facette des Teamsports ist immer die Grundlage. Ich glaube, dass immer, wenn es rein um den Sport geht, ohne die Ablenkung von drumherum, es wirklich darum geht, wie spielen wir zusammen und wie kann jede einzelne Spielerin ihren Anteil mit reingeben.
Ist die Niederlande da dann auch ein Vorbild für Deutschland?
Ich glaube mittlerweile nicht mehr, weil sich Deutschland dahingehend auch wahnsinnig entwickelt hat. Ich glaube auch nochmal durch die Europameisterschaft und dieses Finale in London wahnsinnig viel passiert ist. Vielleicht auch durch das Champions-League-Finale, was wir auch nochmal erreicht haben, wahnsinnig viel passiert ist. Verschiedene Perspektiven einfach da mit reingekommen sind und eben einerseits viele Unternehmen, viel auf Social Media auch natürlich passiert, was einfach die verschiedensten Typen, Poppy, wir haben letzte Woche Lena Oberdorf hier gehabt, verschiedenste Typen, die natürlich auch einfach total interessant sind für verschiedene Leute.
Bevor wir ein bisschen genauer auch auf deine Zeit beim VfL Wolfsburg blicken, die jetzt ja auch weitergeht, weiter als vielleicht eine Zeit lang vermutet oder eben auch festgestellt, würde mich mal interessieren, was dich eigentlich so früh auch zum Frauenfußball gebracht hat, weil, wir haben natürlich auch nachgelesen und irgendwie gesehen, dass du schon mit 14 Jahren irgendwelche Traineraufgaben übernommen hast im Nachwuchsbereich, aber auch einen Kontakt immer gleich dann zum Frauenfußballverein gesucht hast. Was hat dich daran so, interessiert?
Ja, ich bin im kleinen Dorf groß geworden, habe irgendwann mal angefangen, meinen kleinen Bruder zu trainieren. Das war so der Ursprung, weil die keinen Jugendtrainer hatten und habe dann losgelegt. Vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Also das erste Spiel, was ich dann hatte, wusste ich gar nicht, dass Schiedsrichter bezahlt werden mussten und stand da als 14-Jähriger ohne großes Taschengeld und die Eltern mussten das irgendwie auslegen, weil keiner das so richtig auf dem Schirm hatte. Und das waren so meine ersten Steps als Trainer, was total spannend war. Da hatte immer das Glück, dass dann ein anderer Papa gesagt hat, okay, dann mache ich jetzt deinen Betreuer und du machst so das Trainerding und wir sorgen dafür, dass die anderen Dinge laufen. Und es war spannend, damit die ersten Steps zu machen. Bei uns damals im Dorfverein waren die Frauen so die höchste Mannschaft, damals Regionalliga gespielt, wo man immer mal wieder hingeschaut hat, wo man geschaut hat, okay, die spielen dann in Delmenhorst und irgendwo schon weiter weg, was einfach spannend war zu verfolgen. Und das war die Mannschaft, die immer neben uns trainiert hat. Und irgendwann haben wir so ein bisschen mal gegeneinander in Trainingseinheiten gespielt. Wurde ich dann gefragt, ob ich nicht bei den Frauen als Co-Trainer mit agieren möchte. Und das waren so meine ersten Steps dann im Frauenfußball. Und von da aus ist dann das Hobby aus der Hand gelaufen, will ich fast sagen. Und zum Beruf dann eben auch geworden über den SV Meppen, über Twente Enschede dann eben und dann eben bis hierhin.
Ist es dann damals noch mit der Schule irgendwie kollidiert oder so, wenn ihr Auswärtsfahrten gemacht habt?
Ja, vor allem in der Ausbildungszeit als Physiotherapeut, weil wir dann mit dem SV Meppen dann eben auch bis Berlin runter in der zweiten Frauenbundesliga unterwegs waren und ich relativ spät zu Hause war, morgens ganz normal wieder Ausbildungsstart war. Aber ich das immer gerne gemacht habe. Also teilweise auch für kein Geld, teilweise für ein paar Euros dann wirklich viel Aufwand betrieben, aber immer, weil ich es einfach gerne gemacht habe und immer mich gerne da auch eingebracht habe, gerne Input reingegeben habe, mich selber auch irgendwie immer weiterentwickeln wollte und da auch immer den nächsten Step gesucht habe. Ich durfte über den SV Meppen so die Basis meiner Trainerkarriere legen, durfte dann mit so einer Aufgabe wie in Enschede, ohne die Sprache so richtig zu können, rüber, relativ naiv, rüber zu einer Mannschaft, die bis dahin eben auch ein paar Titel schon geholt hatte, mit spannenden Spielerinnen zusammenarbeiten, was mir extrem viel gibt, mit erfahrenen Spielerinnen zusammenarbeiten, die dann eben Europameister werden durften, um dann eben so einen Schritt zum VfL Wolfsburg zu gehen. Also total spannend, hätte aber nie gedacht, dass der Weg so weit dann vielleicht auch in gewissen Phasen geht.
Bist du da immer noch so ein bisschen überrascht oder gibt es manchmal Momente, wo du denkst, krass, ey, damals als 14-Jähriger bin ich da irgendwie reingerutscht und jetzt stehe ich im Champions-League-Finale und bin beim VfL Wolfsburg und sonst so wie?
Vor allem in so Podcast-Momenten wird man mal wieder zurückgeholt.
Ja, klar.
Ja, ich glaube, es gilt jedem Sportler so. Mhm. Wir denken viel zu selten zurück, genau an solche Momente, wo wir herkommen und wie weit der Weg vielleicht auch schon gegangen ist. Ja, und es geht alles so rasant. Ich glaube, Obi hat es im letzten Podcast auch gesagt.
Genau, wollte ich mich auch gerade fragen, ja.
Ja, wie schnell es dann eben, ich glaube, ihre Worte waren vom Champions-League-Finale dann über große Turniere beim Verband wieder irgendwie zum nächsten Step ging. Vor allem, wenn man alle 3 Tage spielt. Und da immer noch mal demütig zurückzuschauen, das ist das Schöne, wenn man wirklich noch den alten Freundeskreis von damals hat, so aus dem Dorf, wenn man dann zurückkommt und mal gar nicht so sehr der Fußballtrainer ist, sondern vielmehr einfach der Kumpel von früher. Das sind schon schöne Momente, wo man dann wirklich auch nochmal wieder zurückkommt. Deswegen probiere ich immer Weihnachten auch in die Heimat zu fahren und da die Zeit zu genießen. Ich habe zufälligerweise Heiligabend Geburtstag, wo dann eben auch sehr viele Freunde zusammenkommen und irgendwie die Familie da ist. Und genau diese Momente auch entstehen, wo man mal kurz nicht der Fußballtrainer ist, wo man sehr gut weiß, wo man früher auch mal begonnen ist. Und ja, es waren spannende Zeiten.
Ich finde die Konstellation ganz spannend. Das ist nicht das Besondere, in Anführungsstrichen, dass du als Mann eine Frauenmannschaft trainierst, aber dass du deinen Weg schon so lange im Frauenfußball eben geebnet hast und weiterhin da drin bist. Weil ich frage mich, gab es viele Momente, in denen du dich selbst gefragt hast oder auch andere dich darauf angesprochen haben, weil König Fußball ja eigentlich männerdominiert ist, also als Spieler auf dem Platz, dass du dich gefragt hast, warum bin ich eigentlich bei den Frauen unterwegs und warum gehe ich nicht den Weg bei den Männern, bei denen ich im Zweifel schneller, erfolgreich, finanziell abgesicherter sein könnte und so weiter und so fort. Hat dich das oft beschäftigt?
0,0. Ich habe letztes Jahr meine Pro-Lizenz machen dürfen, wo dieses Thema durchaus nochmal aufkam, weil man natürlich im Gespräch war mit anderen Profitrainern, mit anderen Ex-Spielern aus der Bundesliga, mit ja teilweise Bundesliga-Trainern aus der aktuellen Saison, mit Julian Schuster als Beispiel, beim SC Freiburg. Spannenden Persönlichkeiten, wo diese Frage eben auch aufkam, warum bist du im Frauenfußball unterwegs und wie ist es dazu überhaupt gekommen? Und ich durfte in die Pro-Lizenz eben dementsprechend die Perspektive auch reingeben und den anderen Trainern vor allem vom Frauenfußball erzählen. Und gab den Moment, wo wir auswärts in Arsenal in der Nachspielzeit, 118. Minute, eben dieses 3-2 gemacht haben, um uns fürs Finale zu qualifizieren. Und am nächsten Morgen war ich schon in Istanbul wieder bei der Pro-Lizenz. Durfte eine kleine Präsentation genau über dieses Spiel halten. Also es war alles vorbereitet, der ganze Kurs hatte das Spiel gesehen. Hatte
dafür ich verkatert.
Ich bin morgens um 5 Uhr saß ich im Flieger, deswegen musste ich mich zurückhalten, aber ich habe von einer spektakulären Nacht gehört für die Mädels, was auch wichtig ist. Durfte Einblicke eben aus dem Frauenfußball geben. Und ich glaube, dass es für viele wirklich total spannend war, das Ganze eben auch mitzuverfolgen, mitzuerleben. Und für mich hat sich die Frage nie gestellt, weil ich darf immer Schritt für Schritt diesen Schritt gehen. Ich habe ein riesen Netzwerk aufbauen dürfen, auch natürlich über die Jahre. Genieße jeden Tag im Frauenfußball.
Wie begegnest du dann Trainern, die eben erstmal vor allen Dingen aus der Jugendabteilung bei den Juniorennen kommen, von den Männern auch? Also haben wir jetzt auch gerade wieder neu dabei, die dann eben nicht viel Erfahrung haben oder gar keine Erfahrung haben im Fußball der Frauen?
Also erstmal total offen, weil es legitim ist, weil es total spannend ist, auch das zu verfolgen, wie jemand aus einem anderen Bereich direkt reinkommt und vielleicht auch einen neuen Input reinbringt, was immer wieder spannend ist. Gleichzeitig habe ich in den vergangenen 10, 15 Jahren auch relativ viel erlebt, wo einige vielleicht auch den Frauenfußball für sich nutzen wollten, um schneller in Lizenzen zu kommen, um schneller irgendwie ihre Karriere voranzutreiben. Und das sind Themen, die ich absolut nicht mag. Also ich liebe Typen, die in allen Bereichen natürlich auch Frauen als Trainerinnen auf diesem Niveau. Ich freue mich über Theresa Merck, über alle Namen, über meine Co-Trainerinnen, wo ich hoffe, dass sie eben auch ihren Weg dementsprechend als Cheftrainerin auf Dauer finden. Und gleichzeitig mag ich überhaupt nicht Männer, die probieren, den Frauenfußball für sich zu nutzen, um so schnell wie möglich irgendwie wieder abzubiegen Richtung Männerbereich. Es gibt viele, ich denke an Achim Pfeiffel, der dem Frauenfußball viel gegeben hat über die Jahre, die vielleicht auch in anderen Funktionen unterwegs ist, Ralf Kellermann ganz vorneweg. Das sind ganz, ganz wichtige Persönlichkeiten, die auch den Frauenfußball mitgeprägt haben, aber es immer mit Herz und Leidenschaft getan haben.
Siehst du dich da aber auch eben in deiner Position als Trainer als Vorbild für andere?
Mehr und mehr. vielleicht in meiner Zeit bei Twente noch gar nicht so sehr, weil ich noch extrem jung war und meinen Weg noch ein bisschen weiter finden musste. Aber vor allem jetzt mit dem Schritt auch mehr und mehr in die Öffentlichkeit natürlich als Trainer vom VfL Wolfsburg ist es mein Job, natürlich irgendwo auch das als Vorbildfunktion mehr und mehr zu nutzen und auch da auf verschiedenste Dinge immer wieder hinzuweisen, meine Spielerin zu schützen in gewissen Bereichen. Ich finde verschiedenste Themen total spannend, eben auch da meine Vorbildrolle mit einzunehmen. Ich denke da an Hasskommentare im Internet und so weiter, in verschiedenste Richtungen, wo es einfach wichtig ist, dass ich meine Spielerin schütze, dass ich sie auffordere, immer wieder irgendwo auch ihre Vorbildfunktion wahrzunehmen und sie zu ermutigen, auch da wirklich aktiv zu bleiben, weil es total spannend ist und muss ja direkt an Svenja Huth denken, die, ich glaube, während der DFB-Maßnahme dann dementsprechend sich da ein paar Dinge stellen musste, die eben nicht okay sind. Und da einfach meine Spielerinnen weiter zu ermutigen und gleichzeitig selbst natürlich auch da klare Kante zu beziehen in gewissen Bereichen, sehe ich mit als meine Aufgabe.
Ich fand das auch ganz toll, das hatte Lena eben auch gesagt, Oberdorf, dass du gesagt hast, als sie auf dich zugekommen ist, ich wechsle jetzt zu den Bayern, dass du gesagt hast, ich block alles, was ich kann von dir ab. Das fand ich sehr, sehr stark tatsächlich.
Ja, und ich glaube für Außenstehende nicht immer so klar, weil es auch da natürlich unterschiedlichste Meinungen gibt. Die klaren VfL Wolfsburg-Fans, die sagen, mit diesem Schritt darf keine Minute mehr spielen als Beispiel. Oder die Lena Oberdorf-Fans, die genau andersrum vielleicht auch dann natürlich irgendwo mit Ideen kommen. Für mich ist klar, wie ich damit umgehen möchte. Und für die Karriere der Spielerin gehört immer den Spielerinnen selbst. Jede Spielerin darf daraus ihren Weg wählen und frei entscheiden. Und Lena hat bis zum letzten Spieltag, und es war ja nicht ganz das DFB-Pokalfinale, aber wirklich in dem Spiel natürlich auch nochmal gezeigt, wofür sie steht. Und hat in dem Spiel war sie, glaube ich, die Beste mit auf dem Platz und hat dafür gesorgt, dass wir am Ende mit einem Titel aus der Saison gehen. Und das Ganze dann eben auch zusammen zu erreichen in durchaus schwierigen Phasen, das ist das Spannende als Trainer und als Team, ja.
Ich würde aber auch meinen, dass das jetzt nur so funktioniert hat, weil sich der Fußball der Frauen auch medial sehr entwickelt hat und vielleicht auch eine positive Entwicklung hingelegt hat. Gibt es aber irgendetwas, wo du sagst, da müssen wir noch mal ran? Da hat der Fußball der Frauen noch sehr viel nachzuholen?
Ja, grundsätzlich, wenn man schaut, wie der Wachstum gerade läuft, geht es total rasant. Und ich glaube, dass da die TV-Verträge, die Absprachen und so weiter eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, auch für die Zukunft. Wenn ich jetzt schaue, was parallel schon wieder in England passiert, in ein, zwei Jahren Zeit und wann unser TV-Vertrag rausgehandelt worden ist und wie die Entwicklung da ist, dann müssen wir da immer wieder neu anpassen. Es geht einfach darum, frei zu denken, auch Top-Zeiten als Anschlusszeiten zu sehen und durchzusetzen, um eben den Frauenfußball einerseits immer wieder zu platzieren, aber auch die Möglichkeit dazu zu haben. Uns helfen keine Spielerinnen irgendwo oder keine Spieler irgendwo im Livestream. Wir müssen wirklich ins Fernsehen. Und da gibt's verschiedene Varianten, aber wir müssen uns immer wieder neu anpassen und mit der Zeit gehen. Und da gibt's andere Länder, USA, England, die gerade da ein Ticken flexibler auftreten, auch flexibler auftreten können, wie wir in Deutschland vielleicht. Aber auch da passieren ja ganz aktuell immer wieder Themen, die hoffentlich das Ganze vorantreiben.
Hoffst du dir da auch durch diese neu gegründete GbR jetzt Veränderungen?
Ja, absolut. Das meine ich mit den aktuellen Themen, die das dann hoffentlich vorantreiben. Es gibt eine andere Verhandlungsbasis in verschiedenen Themen. Und wir haben die Möglichkeit, als Vereine mehr gemeinsam aufzutreten, um Dinge voranzutreiben. Aber es gilt auch immer da natürlich an der Infrastruktur weiterzuarbeiten, saubere Stadien zu haben, in Größe, in Möglichkeiten für TV-Sender und so weiter, um einfach einfach auch in allen Momenten eine Professionalität auszustrahlen.
Recht aktuell passend dazu dann auch die Milliarde, die UEFA irgendwie in den Fußball der Frauen stecken möchte. Ist das eine News, mit der du dich nur positiv beschäftigt hast, oder ist das etwas, was in dir auch was anderes ausgelöst hat?
Oh, ich kenne die Hintergründe jetzt final gar nicht, wo das ganze Geld hinfließt.
Sollen diese 6 Reihen Profiligen eben unterstützen, 5000 Profispielerinnen in Europa schaffen? Also man hat das Gefühl, es fließt direkt in die Spielerinnen, in die Vereine, vielleicht auch, um diese Profiligen auf Stand zu halten, ne?
Dann freut's mich. Also Schritt 1 ist wirklich eine Professionalisierung. Das muss finanziert werden auf der einen Seite. Es darf nicht zum Nachtrag von irgendwelchen oder Nachteil von irgendwelchen Vereinen sein, die vielleicht aufgrund der finanziellen Belastung auf einmal umfallen, sondern wir brauchen jeden einzelnen Verein in der ersten und zweiten Liga, um einfach weiter Fortschritte machen zu können, um weiter stabil auch zu wachsen. Und wenn wir durch diese Gelder ermöglichen können, dass mehr wirklich Vollzeit unterwegs sein können unter gewissen Voraussetzungen, dann wird es definitiv die Liga fördern, spannender machen in verschiedenen Bereichen. Das ist ja das, was wir jetzt auch ganz aktuell erleben, in den letzten Jahren schon immer mehr erlebt haben. Mhm. Umso mehr sich Spielerinnen gut vorbereiten können auf Spiele, umso herausfordernder ist es für alle Mannschaften, dementsprechend sich auch irgendwo um die Punkte dann eben auch zu kämpfen.
Wie wir es jetzt eben auch in der Liga gerade sehen, vorne an der Spitze. Das ist, also uns gefällt es natürlich sehr als so externe Zuschauerin, sage ich mal. Wie siehst du das?
Ja, also genau der Step, dass wir zu keinem Spiel mehr fahren oder kein Heimspiel mehr haben, wo wir mal eben davon ausgehen, dass wir es gewinnen, sondern es ist immer herausfordernd. Wir sehen bei jeder Spielanalyse, bei jeder Vorbereitung einfach auch die akribische Arbeit der Gegnerin, weil einfach viele Abläufe da sind, eine ganz andere Kompaktheit auch da ist wie in den vergangenen Jahren, weil einfach Abläufe klarer sind, mehr und mehr zusammengearbeitet werden kann, mehr Möglichkeit für die Spielerinnen auch ist, sich immer wieder sauber zu regenerieren und vorzubereiten. Und das ist die Challenge, die gerade da ist. Ich bin aber trotzdem froh, dass natürlich wir uns oben wieder positioniert haben, nach durchaus natürlich auch, sagen wir, eine herausfordernde Zeit, wo einfach Schlüsselspielerinnen weg sind, wir eine neue Hierarchie auch einen Ticken aufbauen müssen, dass wir da stehen, dass wir, ja, wo wir gerade stehen, ist eben auch alles andere selbstverständlich, auch wenn wir vielleicht die Qualität dazu haben, aber so stabil auch jetzt wieder zu wachsen, wie wir es gerade tun, ist für die Zeit, in der wir jetzt gerade unterwegs sind, eben nicht selbstverständlich, und bin ich sehr, sehr froh, dass wir es auch in der Konsequenz und in der Stabilität wieder ausstrahlen.
Und es war ja auch nicht klar, ob es deine letzte Saison ist beim VfL. Du hast dich eben, jetzt ist es schon ein Weilchen her, aber hast dich doch dazu entschieden, nochmal zu verlängern, obwohl eigentlich lange feststand, das ist die letzte Saison, das war's. Ich verabschiede mich hiermit. Den Sinneswandel selbst konnte man immer mal wieder lesen. Es hat vielleicht mit der Veränderung der Führung beim Verein auch zu tun gehabt. Oder ja, also viele Theorien gibt es ja. Aber was ist in deinem Innenleben passiert, dass du für dich entschieden hast, so Freunde, ich bleib länger?
Ja, so wie es auch zu lesen war. Der wichtigste Step war am Ende Peter Christiansen, der das Gespräch nochmal wieder gesucht hat. Für uns als Familie war klar, dass es meine letzte Saison ist. Wir haben uns auf verschiedene Themen vorbereitet, waren in verschiedenen Gesprächen auch, haben uns mit Themen auseinandergesetzt, die Kids ein bisschen Englisch gelernt, was immer auf YouTube auch lustige Angelegenheiten waren. Das war erstmal der Ist-Zustand. Und einfach aus der Konstellation heraus, dass ich natürlich geschaut habe, okay, wie sehe ich meine direkte Zukunft? Wie sehe ich die Zukunft auch beim VfL Wolfsburg? Eben mit den Zielen, die wir bis dahin erreicht haben. Und Peter zusammen mit Ralf haben wirklich nochmal aufgezeigt, wie die Perspektive hier auch aussehen kann, welche Möglichkeiten auch da nochmal da sind. Und vor allem die Aggressivität von Peter Christiansen in den Themen, sie direkt anzugehen, nicht zu warten, sondern sei es Infrastruktur, sei es auch die reelle Einschätzung zwischen dem Ist-Zustand des Kaders und dem, wo wollen wir hin. Das hat mich beeindruckt und auf jeden Fall gecasht. Und das war dann auch das, was ich brauchte, um zu sagen, okay, eben bleibe ich gerne hier. Dann bin ich mir auch sicher, dass wir diese Challenge dann eben auch angehen unter den aktuellen Herausforderungen.
Wie lange hat das so gedauert, bis du dann gesagt hast, okay, doch, ich bleibe jetzt?
Also mit allen Themen keine 7 Tage. Und das ist so als Familie dann auch schon sehr, sehr schnell gelöst, weil es erstmal der Punkt war, gehe ich überhaupt, also es kam die Anfrage, wollen wir nochmal sprechen? Und ich sagte, gibt ja jetzt keinen großen Grund. Wir haben das gerade abgeschlossen und das Thema ist durch. Und lass uns nochmal zusammensetzen. Gibt ein paar Themen, die wir gerne nochmal platzieren wollen. So war die Aussage. Und nach dem Gespräch war für mich klar, okay, ich sehe da die Möglichkeit, hier zu bleiben. Und dann gilt es natürlich eben, die Dinge einmal kurz sauber auszuarbeiten. Das dauert immer ein paar Tage. Aber für mich war nach dem Gespräch klar, dass ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, hier zu bleiben. Dann entscheide ich das nicht immer alleine, sondern vor allem wir als Familie. Und wir haben das dann als richtigen Step gesehen, vor allem hier zu bleiben. Eben mit der Perspektive, die uns aufgezeigt worden ist.
Aber wollte sich Tommy Stroth vielleicht auch ein bisschen mehr gewollt fühlen vom Verein? Hat das vielleicht in der Zeit davor gefehlt?
Nein, weil das direkte Umfeld permanent das auch ausgestrahlt hat. Das ist auch mit der Hauptgrund, warum ich dann auch die Entscheidung getroffen habe, hier zu bleiben. Einerseits die Mannschaft in jeglichen Kontakt ausgestrahlt hat, gerne weiter mit mir zusammenzuarbeiten. Dann eben auch, ist ja alles andere als selbstverständlich, dass dann nochmal eine Vereinsführung nochmal wiederkommt, um nachzuhaken. Von daher war die Ausgangsposition dann komplett klar.
Dir hat die Perspektive gefehlt.
Das ist wahrscheinlich der Punkt, und der im Nachtrag ja auch total nachvollziehbar ist, weil wir in den Gesprächen, die wir damals auch mit Marcel Schäfer hatten, sehr, sehr weit waren. Und dann bricht Marcel Schäfer, der auch den Frauenfußball heran oder wirklich immer wieder gepusht hat, bricht weg. Und in der Zeit war dann halt meine Entscheidungsfrist, will ich fast sagen. Und dann eben ohne die Perspektive zu wissen, wer in Zukunft Geschäftsführer ist, mit welcher Perspektive das Ganze angegangen wird, wie Themen wie Infrastruktur und so weiter vorangetrieben werden. Das war mir in dem Fall zu risikovoll und hat natürlich dann nochmal eine komplett andere Dynamik genommen.
Wir haben zu deiner Vertragsverlängerung noch eine Frage, die du vielleicht auch in der letzten Folge schon gehört hast von jemandem. Wir wollen das einfach nochmal abspielen, damit du da generell und sehr direkt drauf reagieren kannst.
Obi, ich bin vorbereitet.
Hier, Tommy und ich sind echt im Guten auseinandergegangen. Ich bin halt zu ihm gegangen, habe gesagt, dass ich zu Bayern wechseln werde. Und er hat mir von vornherein den Rücken gestärkt. Also er hat immer gesagt, dass er in der Presse alles ablocken wird, was er ablocken kann. Das Einzige, was er von mir erwartet, ist halt die Leistung auf dem Platz. Ich glaube, die habe ich ihm gegeben. Das war sehr angenehm, mit ihm zu arbeiten auch. Ich will ihn einfach nur fragen, wie er von 1 bis 10 seine Schauspielkünste in seinem Vertragsverlängerungsvideo fand. Das wäre meine Frage an Tommy. Mit einem Zwinkern aber.
Ja. Das Zwinkern war wichtig. Aber die Frage lassen wir so stehen, Tommy.
Ich hoffe, dass ich ein besserer Trainer bin als Schauspieler. Das ist, das halten wir schon mal fest. Punkt 1, wenn ehemalige Spielerinnen so über mich sprechen, dann ist das, wofür ich Trainer geworden bin. Sei es eine Feli Rauch, sei es, egal mit wem ich in Vergangenheit zusammenarbeiten durfte. Wenn wir das geschafft haben, und zum Nachtrag immer noch gerne zu sehen, wenn ich zur Nationalmannschaft reise, egal wohin, zu den Holländerinnen, zu den Deutschen oder irgendwo Eva Pajor mal wieder begegne und die Spielerinnen einen gerne wieder begrüßen und über alte Zeiten sprechen, dann weiß ich, wofür ich Trainer geworden bin und dass mir das extrem viel Freude bereitet. Und zur Frage, die Medienabteilung bei uns hatte eine super Idee. Ich habe mich dafür bereit erklärt und ich finde mega, dass die Spielerinnen mitgewirkt haben und hatte ein bisschen Stromberg-Niveau. Von daher, eine runde Sache. Am Ende, glaube ich, gab es viel Schmunzeln.
Mal was Neues auch ausprobieren.
Wir lassen es auch einfach so stehen.
Ja. Danke.
Nein, vollkommen fein. Aber du hast gerade interessante Situation angesprochen. Also du hast wirklich viele große Spielerinnen eben trainieren dürfen, jetzt eben auch ziehen lassen müssen. Und du hast oder machst uns auch den Eindruck, als wenn du ihnen wirklich das alles ermöglichen wolltest und das auch vollkommen ernst meinst. Das nehmen wir dir vollkommen ab. Ich frage mich nur persönlich immer, inwiefern gab es auch Tage, Momente, wo du die angeschaut, dass du dich mit denen hingesetzt hast und gesagt, ich möchte dich aber nicht verlieren. Und inwiefern hast du dir auch mal in den Hintern gebissen und gesagt, warum? Also warum läuft das gerade so? Ich möchte die einfach behalten und ich möchte mit denen noch ganz viele Titel holen. Oder bei wem hast du am meisten gekämpft, kann man das auch sagen?
Hoffentlich bei allen. Also ganz klar, mit allen Spielerinnen, sei es Eva Pajor, sei es Obi, jetzt Dominik Janssen in der letzten Saison, wenn wir die drei einfach nur mal, das sind Spielerinnen, die uns auch, also egal in welchem Jahr, die wir lieben gerne hier beim VfL Wolfsburg halten wollen würden. Aber wir müssen uns in der internationalen Konkurrenz stellen. Das ist nichts Neues, sondern ich glaube, dass das auch Ralf Kellermann schon seit 5 Jahren durchaus immer wieder auch platziert. Dass es auch davor immer wieder Momente gab mit Hansen, Barcelona, Rolfo, egal wer es dann eben auch war. Wir haben ja super viele Spielerinnen, die genau diesen Weg gegangen sind. Ingrid Engen, also Pernille Harder, den Weg zu Chelsea. Dass das eben auch ein Stück weit zum VfL Wolfsburg dazugehört. Das ist klar. Ich fand es spannend, Feli und Obi haben ja durchaus ein paar Gründe genannt, die ja nicht wegzudiskutieren sind. Wenn wir schauen, mit welchen Städten wir uns messen müssen, dann sind Städte wie London, Barcelona und München zumindest vom grundsätzlichen Ansatz haben mehr zu bieten, einfach aufgrund der Größe, aufgrund von verschiedenen Facetten daraus. Aber wir sind für gewisse Spielerinnen definitiv auch der richtige Verein und die richtige Stadt. Das wissen wir auch. Also es ist auch kein Zufall, dass wir genau diese Spielerinnen immer wieder auch an die größten Vereine verlieren, weil wir sie eben auch aufs höchste Niveau hier bringen können, eben weil der Fokus hier auf Fußball liegt, weil wir wenig Ablenkung drumherum haben, weil wir eben auch verschiedene Facetten haben, die jungen Spielerinnen, jungen Topspielerinnen genau das geben, was sie vielleicht für ihren Next Step brauchen.
Aber du lebst doch nicht gut mit dem Stempel Ausbildungsverein.
Absolut nicht. Deswegen wollen wir es auch auf dem höchsten Niveau tun und probieren immer wieder dafür zu sorgen, genau diese Löcher aufzufangen, so wie wir es dieses Jahr auch wieder machen. Janni Minge ist vielleicht wieder ein super Beispiel, die in dem Moment, wo wir sie geholt haben, mal Nationalspielerin war, mal nicht. In dem Moment, wo es klar war, sie eigentlich dann irgendwie aufgrund Obis Verletzung natürlich auch direkt zur Stammspielerin geworden ist, in einem Selbstverständnis bei uns auftritt und irgendwo auch da wieder uns stabilisiert, was besonders ist. Und diesen Weg immer wieder einzuschlagen und es immer wieder auch vielleicht anderen zu zeigen, ist, glaube ich, dann auch unsere Aufgabe. Und damit gilt es zu dealen, umzugehen und auch daraus immer wieder neue Energie zu schöpfen. Weil ähnlich wie Spielerinnen nie in Situationen hängen bleiben dürfen und schnell wieder weitermachen müssen, um Spiele zu gewinnen, gilt es genauso für mich als Trainer. Ich kann nicht zu lange irgendwo hinterher denken, sondern es geht darum, uns neu auszurichten und vor allem zukunftsorientiert auch wieder zu entscheiden.
Ich muss nur einmal drauf rumhacken noch, weil ich stelle mir trotzdem vor, inwiefern man vielleicht als Trainer dann auch mal da abends sitzt, sich dann die Flasche Wein öffnet und 12 für eine Zigarette anzündet, weil man sich denkt, ich möchte das nicht. Und wie kann ich das jetzt verhindern? Gab es diese Momente?
Also Zigarette schon mal nicht.
Genau. Cool.
Ja. Danke. Also, dass ich mich drüber ärgere und dass es immer mal wieder Momente gibt, wo man kurz schluckt und denkt, dass das in gewissen Momenten auch mal wehtut. Definitiv. Also es gibt's nicht wegzudiskutieren. Und gleichzeitig ist die Karriere der Spielerin gehört den Spielerinnen auch für mich ein Thema, was es zu akzeptieren gilt und wo es auch für mich dann das Ganze ja vielleicht ein bisschen ein Stück weit aushaltbar macht, weil ich einfach weiß, dass es nur bis zum gewissen Grad in meiner Hand liegt und dann eben auch in ganz, ganz vielen anderen diese Entscheidung zu fällen und sich gleichzeitig mitzufreuen, vielleicht auch gewisse Rahmenbedingungen abzusprechen, wie bei Obi auch, und klar zu machen, okay, was sind Erwartungshaltungen, wie gehen wir mit diesem Thema miteinander um eben auch ein funktionierendes Team weiter beieinander zu halten. Das ist dann die Aufgabe, die ich wieder habe, weil wir schon auch in der Situation, wo ich auch kurz schlucken musste über eine Info, dass eine Spielerin von uns, die einen Riesenwert hatte, zu dem Zeitpunkt zum FC Bayern geht, ist der nächste Step, dann schnell auch wieder nach vorne zu schauen und zu sagen, okay, wie kriegen wir es hin, mit dieser Info trotzdem sportlich erfolgreich zu sein. Und das Ganze dann eben mit dem DFB-Pokalsieg zu bestätigen, ist dann was, wo ich auch mit Stolz zurückschaue.
Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Aber ist es dann irgendwie so, vielleicht plakativ irgendwie, dass ihr so eine Liste habt, wo ihr sagt, okay, wenn die Spielerin geht, dann haben wir folgende Spielerin, die wir beobachten und die wir dann dazu holen können?
Ja, so ähnlich muss man sich das vorstellen. Das, glaube ich, ist bei allen Clubs genauso der Fall. Dass es einfach darum geht, natürlich irgendwo immer eine Lösung parat zu haben. Das gilt für Verletzungen, toi toi toi, die wir keinen Spielerinnen gönnen. Das gilt aber natürlich genauso für diese Entscheidung. Und dass wir natürlich auch da Mitarbeiter haben, die Aufgabe haben, immer wieder Scouting, immer wieder genau hinzuschauen, ein paar Listen zu erstellen und natürlich dann irgendwo auch in solchen Momenten einfach handlungsfähig zu bleiben und schnell auch da vielleicht das nächste Juwel vielleicht auch schon parat zu haben.
Schnelligkeit ist auf jeden Fall ein Thema in dem Business auf jeden Fall. Ich habe auch noch eine Frage zu so TrainerInnen an sich. Also deine Co-Trainerin hast du ja schon angesprochen auch, Karin Backhaus. Ihr habt zusammen
da muss ich direkt Karin, Eva, Sabrina. Ja. Wir haben einige.
Ich war nur gerade bei Karin, weil ich sie auch total spannend finde, auch beim SV Meppen gewesen und ihr euch eben auch schon Enschede auch schon kanntet und so. Deswegen finde ich die Konstellation besonders spannend und habe ganz ehrlich gedacht, als eben es hieß, dass du Wolfsburg verlassen wirst, dass sie dann den Posten eventuell übernehmen könnte. Siehst du das, dass sie irgendwann auch einen größeren Verein als Meppen, oh Gott, jetzt rede ich mich hier im Kopf und Kragen, alle Meppen-Fans, sorry, aber dass sie da mal auch vielleicht eine Konkurrentin dann auf der Ebene wird für dich?
Also erstmal ist SV Meppen ein Riesenverein. Das muss ich, wenn ich die Möglichkeit habe, das hier im Podcast zu platzieren.
Das wird eine Quote.
Genau.
Das wird eine Quote.
Dann muss ich das tun. Schöne Grüße ins Emsland auf jeden Fall. Grundsätzlich bei allen drei Co-Trainerinnen, unabhängig von Karin. Karin hat natürlich die Erfahrung als Mannschaftstrainerin dementsprechend auch einfach schon inne. Wir haben mit Sabrina Eckhoff eine Trainerin, die das gleiche Potenzial hat, die alles mitbringt, um ihren eigenen Weg zu gehen, um Mannschaften zu trainieren. Und mir ist gleichzeitig neben den Spielerinnen entwickeln und immer wieder da ansetzen genauso wichtig, meine Mitarbeiter, meinen Staff auch die Möglichkeit immer wieder zu geben, den Next Step zu machen und auch wie mit allem auch hoffentlich gerne mit mir zusammenzuarbeiten. Mhm. Eva-Maria Wirsinger ist ein weiteres Talent eigentlich auch dahingehend, die alles mitbringt, die jetzt für die Pro-Lizenz zugelassen ist. Von daher haben wir da ein sehr, sehr hohes Niveau bei uns im Trainerstab, was darin immer natürlich die Balance ist. Wir haben bei uns die große Möglichkeit in englischen Wochen, Champions-League-Erfahrung und so weiter und mit sehr, sehr großen Spielerinnen zusammenarbeiten zu dürfen. Deswegen ist es sehr, sehr spannend, auch aus der Perspektive Co-Trainerin natürlich immer wieder auch mitzuhelfen, mit anzupacken und Input reinzugeben. Und ich suche immer hohe Qualität. Also ich habe keine Angst davor, eine hohe Qualität an Co-Trainerinnen neben mir zu haben, weil ich immer irgendwie ein Teamplayer bin und probiere zusammen was reinzubringen. Und deswegen macht es mir extrem Spaß, mit dem Staff zusammenzuarbeiten. Und ich traue allen drei Co-Trainerinnen zu, in Zukunft Cheftrainerin von Top-Mannschaften zu werden.
Da schauen wir auf jeden Fall in der Zukunft hin. Und Thema Entwicklung hatten wir ja schon, das Thema des Fußballs an sich und die Lage der Liga. Wie ist das aber mit Trainern? Ich habe vorhin auch schon gesagt, so, wir sprechen nicht so häufig mit Trainerinnen oder Trainern, sind ja vor allen Dingen Trainer. Aber was macht diese ganze Entwicklung, mehr Aufmerksamkeit und so weiter mit euch?
Ja, also ich habe das große Glück, dass ich irgendwie immer mit dabei war, gefühlt. Irgendwo die Entwicklung live miterleben durfte. Das ist ja nicht so, dass ich ein Jahr Pause hatte oder so, sondern ich bin über den SV Meppen damals wirklich dann eben noch in Amateurbedingungen in Häufigkeit dann eben mitgewachsen über den FC Twente und dann eben wieder zurück in die Bundesliga. Hab die Bundesliga zwischendurch aber immer wieder verfolgt. Also Enschede liegt ja keine 10 Kilometer von der deutschen Grenze weg. Von daher war es leicht, nach Leverkusen, nach Essen zu fahren und sich da aber auch immer wieder Spiele anzuschauen. Die Entwicklung mitzumachen ist natürlich gleicht sich mehr und mehr dem Männerfußball an. Ich glaube, sobald eine Aufstellung von uns rausgeht, kann man sich die ersten Kommentare raussuchen, genau wie es im Männerbereich ist. Und von daher muss man sich von gewissen Themen lösen, muss ich mich auch von gewissen Themen lösen. Das Lernen, auch mein direktes Umfeld, musste lernen, Themen vielleicht nicht mehr zu lesen, sich gewisse Themen gar nicht mehr richtig mit. Wir können es ja gar nicht allen recht machen. Mhm. Sobald eine Spielerin nicht spielt, ist die Frage, warum? Ohne dass vielleicht auch die Personen in einem Moment überhaupt den Überblick haben. Ich habe ja den kompletten Überblick über, sei es Planung, sei es auch private Situationen in gewissen Momenten, sei es einfach verschiedenste Konstellationen. Er muss aus dem Pool der Informationen dann Entscheidungen fällen. Und die Infos haben dann vielleicht andere nicht, aber schauen natürlich aus Endresultat dann eben genau auf diese Themen drauf und beurteilen. Ich habe gelernt, dass zu beurteilen immer wieder auch beobachten gehört. Und wer nicht beobachten kann, kann auch nicht sauber beurteilen. Deswegen ist mir wichtig, mein direktes Umfeld zu haben, mir da das Feedback immer wieder reinzuholen und davon zu profitieren und sich dann aber auch von einigen Themen zu lösen. Und vielleicht sind wir da wieder ein bisschen bei Vorbild, weil ich habe jetzt so mein Sohn, mein ist 5, der hat noch nichts mit Social Media zu tun. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viele Jugendliche natürlich in Themen wie Social Media in Zukunft auch immer mehr Probleme bekommen werden, weil irgendwo Hasskommentare, Feedback, mehr und mehr Thema sein werden. Und wenn ich da die Möglichkeit habe, eben auch als Vorbild zu fungieren und zu sagen, hey, löst euch von den Themen, weil sie haben nichts damit zu tun. Ich denke an Toni Kroos, der immer unterstellt worden ist, er wäre langsam und kann nichts und wird die letzten 2-3 Jahre nochmal zum Heilsbringer für Deutschland, was mich extrem freut. Gibt ja Vincent Kompany, glaube ich, hat es jetzt auch in seiner PK ganz toll gesagt, wie er aus dem kleinen Dorf in Belgien dann irgendwo oder in den kleinen Stadtteil in Belgien seinen Weg geht und am Ende das schafft, was keiner von ihm irgendwie hätte erahnen können. Und genau darum geht's, sich von Themen bewusst zu lösen, seinen Weg zu gehen, seinen Input zu geben und das mit voller Liebe und Leidenschaft zu tun. Und dann mache ich es extrem gerne. Und das Feedback bekomme ich dann immer von meinem direkten Umfeld hoffentlich.
Vielleicht machen wir dann auch mal einen Strich unter der die insgesamten Entwicklungen des Fußball der Frauen. Und schauen mal auf das aktuelle Geschehen so ein wenig. Wie gesagt, den Spieltag selbst lassen wir mal ein bisschen aus. Aber du bist in der Saison gestartet mit dem VfL Wolfsburg. Deine eigene Zukunft war nicht ganz sicher. Das hat sich geklärt. Die Zukunft deiner Spielerin ist zum Teil immer noch nicht ganz geklärt. Und trotzdem schafft ihr es aktuell mit Höhen und Tiefen, gar keine Frage. Aber insgesamt eine sehr kompakte, gute Leistung zu zeigen. Wie schätzt du die aktuelle Saisonstand jetzt aber ein? Was ist möglich mit diesem VfL, bei dem nicht alles ganz so klar ist, wie es weitergeht?
Ja, Schritt 1 war stabilisieren. Das war unsere Aufgabe, die wir erstmal hatten, eine gewisse Stabilität zu finden, eine gewisse Balance auch zu finden zwischen wie wollen wir angreifen, wie wollen wir verteidigen, wie kriegen wir die Themen dann hin, auch wieder in kurzer Zeit, dann eben nach den Olympischen Spielen mit der Gesamtgruppe. Von daher war das erstmal die Aufgabe, die wir hatten. Daraus gilt es dann eben weiter zu stabilisieren und eine gewisse Überzeugung natürlich auch Tag für Tag an Tag legen zu können. Und ich glaube, in der Phase, so in den Übergang von Stabilität zu Überzeugung sind wir jetzt gerade unterwegs. Wir haben 4-0 gespielt in den Bundesligaspielen jetzt gerade, sind auf einem guten Weg, dementsprechend da den nächsten Step auch zu machen. Und aus Überzeugung kann immer auch mehr entstehen. Vielleicht ein Flow, vielleicht irgendwo eine Siegesserie und so weiter. Das wäre, was ich mir wünsche. Aber ich weiß auch, dass alles bei harter Arbeit beginnt und auch immer wieder bei demütigen Zurückschauen, wo kommen wir gerade her. Wir haben auch gemerkt, dass wir nach der letzten Länderspielpause gegen Freiburg einen Moment gebraucht haben, um wieder da anzusetzen, wo wir vielleicht 2 Wochen davor gegen Essen waren. Und das gilt es eben auch weiter zu stabilisieren, daraus weiter Überzeugung zu schöpfen. Und dann haben wir eine Gruppe, die total spannend ist. Sind wir wieder bei vielleicht Lynette Behrenstein selbst als Beispiel, die ja auch, bevor sie ihr erstes Spiel gemacht hat, schon abgestempelt war in gewissen Bereichen. Und jetzt, glaube ich, mit Laura Freigang, die Topscorerin in der Frauen-Bundesliga ist. Solche Themen immer wieder voranzustoßen und bewusst auch dran zu glauben, ist dann das Wichtige. Ja, und ich durfte verlängern, durfte da jetzt vielleicht auch wieder meiner Vorbildfunktion gerecht werden und mit anstoßen. Es haben einige Spielerinnen jetzt schon sich auch committed. Da probieren wir weiter Gas zu geben, wissen aber auch, dass von den 14 auslaufenden Verträgen, die es am Anfang der Saison waren, auch einige dementsprechend ihren nächsten Karriereschritt gehen werden oder einen anderen Weg wählen werden. Damit haben wir zu dealen, bereiten uns darauf auch vor. Das sind die Aufgaben, die wir haben.
Mal ganz provokativ gefragt, wo jetzt gerade Alex Popp bei der Nationalmannschaft aufgehört hat. Beschäftigt ihr euch auch schon damit? Was ist, wenn Poppy aufhört?
Poppy hat ja um ein Jahr nochmal verlängert, was erstmal sehr, sehr gut tut. Wir freuen uns extrem. Poppy hat es ja auch bei der Nationalmannschaft sauber platziert. Sie will da sehr, sehr genau auf ihren Körper hören, was der noch zulässt. Und gleichzeitig ist es natürlich unsere Aufgabe, perspektivisch zu schauen, wie kann das Gesicht vom VfL Wolfsburg aussehen. Mhm. Und das sind Themen, die ich auch bewusst mit meiner Verlängerung gesagt habe. Ich hoffe, dass wir irgendwann in die Konstellation kommen, dass auch andere Gesichter dementsprechend sich leistungstechnisch vorbeidrücken an ältere Spielerinnen, unabhängig von Poppy jetzt, und dann für neue Furore sorgen. Und gleichzeitig sind wir trotzdem aktueller Stand durchaus auch abhängig natürlich von genau diesen Erfahrungen, die Poppy, Svenja Huth und so weiter, Marina, einfach in unsere Gruppe reingeben.
Das sind die internen Punkte, mit denen du dich immer beschäftigen möchtest und musst irgendwie ab einer Seite, und andererseits hast du eine Entwicklung in der Liga, finde ich. Also das Tabellenbild, das ist ja etwas, was wir gerne sehen, gerade da oben unheimlich eng. Macht es aber als Vereinsverantwortlicher vielleicht auch ein bisschen Sorge, dass der VfL Wolfsburg schwer haben könnte, in der Zukunft ein Spitzenteam zu bleiben, weil so viele nachkommen?
Also Punkt 1, das ist ja nicht der Ansatz, wie wir probieren, in die Zukunft uns auszurichten, sondern wir probieren, Mittel und Wege zu finden, genau da wieder anzusetzen und so lange wie möglich unangenehm zu bleiben für alle, die andere Pläne hätten. Wir wissen, dass die Bayern vielleicht gerade aktuell einen kleinen Vorsprung an Stabilität in dem Bereich dann eben auch haben, dass wir es geschafft haben, jetzt in den ersten Spieltagen uns so zu stabilisieren, dass wir eher gefährlicher werden in dieser Saison als weniger gefährlich. Von daher freue ich mich auf alles, was da die nächsten Wochen und Monate entsteht. Vom Ligabild ist es das, was wir die letzten Jahre schon erwartet haben. Also, dass die Frankfurter da mitmischen, ist, glaube ich, keine große Überraschung. Es war mich eher überrascht, dass es nicht schon viel eher der Fall war in den letzten Jahren, weil sie aber eine sehr, sehr stabile Kaderstruktur haben, sind mit der Truppe lange zusammen unterwegs, haben immer noch den ein oder anderen schlauen Transfer mit dazu bekommen. Deswegen überrascht mich das Bild so nicht. Für uns ist immer wieder der Anspruch, genau da wieder bei Null zu beginnen, aber dafür zu sorgen, dass wir am Ende der Saison einfach uns für die Champions League qualifizieren, in der Champions League immer wieder auch für Furore sorgen auf eine gewisse Art und Weise. Aber dass das Bild natürlich im internationalen Wettbewerb nicht leichter wird, das ist das, was auch die letzten 2-3 Jahre erwartbar ist bei den Vereinen, die da immer mehr reindrücken.
Du hast jetzt gerade Eintracht Frankfurt genannt als Verein natürlich in der Bundesliga. Welche Teams siehst du da noch so, die man jetzt vielleicht noch gar nicht so auf dem Radar hat, die in der Zukunft große Schritte noch machen werden? Vielleicht auch aus der zweiten Liga?
Ja, ich finde total spannend, was der HSV wieder macht, wo sie einfach auch wieder Stabilität kreiert haben. Kann nur sagen, ich bin so lange im Frauenfußball unterwegs, dass ich auch weiß, wie sie ihre Frauenmannschaft abgemeldet haben zur damaligen Zeit, was natürlich Katastrophe war zu dem damaligen Zeitpunkt. Union Berlin mit den Zuschauerzahlen und einfach, ja, das macht Spaß, das Ganze eben auch zu sehen. VW Bochum, es sind so viele Mannschaften, die da mehr und mehr wachsen. Viktoria Berlin ist natürlich auch was irgendwo, wo man hinschaut. Genauso wie Schalke und Borussia Dortmund, also jetzt mal in den unteren Ligen einfach geschaut. Bei uns, wenn es wirklich um Top geht, dann ist es so, dass ich schon erwarte, dass RB Leipzig mehr und mehr Steps auch da macht, weil einfach auch da die finanziellen Möglichkeiten das Ganze mit kreieren. Bayer Leverkusen Schritt für Schritt immer wieder kommen dichter ran an die Top-Vereine in der Frauen-Bundesliga. Das Ganze zu stabilisieren wird dann immer wieder die Aufgabe sein. Das nächste Jahr auch wieder dafür zu sorgen, daran zu kommen. Das ist vielleicht die Challenge. Und die TSG Hoffenheim ist immer schon auch in den letzten Jahren eine Mannschaft, die immer wieder auch über ihre Top-Talente, die sie Jahr für Jahr irgendwie auch mit kreieren, ganz oben mit reinrutschen könnte.
Inwiefern siehst du dich aber damit auch konfrontiert, dass man auch relativ gut absehen kann in der Tabelle, dass eben Vereine, die mit guten Männerteams im Rücken natürlich einfach auch größere oder mehr Möglichkeiten haben, ob finanzieller Herkunft oder anderer Art und Weise, inwiefern kannst du das auch kritisch sehen, obwohl du genau in so einem Verein tätig bist?
Nein, das kann ich nicht kritisch sehen, weil es einfach so ist, dass wenn wir schauen, natürlich irgendwo auch eine gewisse Finanzkraft dafür sorgt, dass einfach Profitum möglich ist. Wir sehen ja auch an Union Berlin, was dann eben mit genau solchen Themen möglich ist. Und das ist aber auch das Bild der Professionalisierung dementsprechend vorantreibt. Und wir mehr Möglichkeiten haben, daraus nochmal attraktiver zu sein, nochmal nächste Steps eben auch zu machen in Vermarktungsthemen in verschiedenen Bereichen. Von daher ist es was, mit denen sich die Vereine, die keine Profimannschaft hinter sich haben, mehr und mehr auseinandersetzen müssen. Aber in Richtung Professionalisierung und in Richtung Konkurrenzfähigkeit auf dem internationalen Markt werden wir das nicht verhindern können.
Es ist also auch nicht anders möglich, quasi da die Professionalisierung auch an den Tag zu legen. Also es gibt eher die kleineren Vereine in Anführungsstrichen mit, wir müssen es ändern. Was geht denn? Um mit uns auf einem Niveau zu bleiben.
Ich glaube, jeder Verein ist natürlich nochmal in sich wieder in einer anderen Konstellation unterwegs. Ich glaube, dass die SGS Essen einfach vom Standort her schon auch gewisse Möglichkeiten hat, selbst aus den Strukturen weiter stabil auch dort zu bleiben, einfach aufgrund des Standortes. Aber jeder Verein müsste da, glaube ich, für sich einmal prüfen, wie sind die Möglichkeiten und Alternativen. Ganz sicher ist, dass wir in der internationalen Konkurrenzfähigkeit und wenn wir weiter irgendwo mit allen Mannschaften attraktiv bleiben wollen, wenn wir weiter attraktive Spielerinnen auch in die Liga bekommen wollen, dann ist das Ligabild ganz, ganz entscheidend. Und dann ja, kommen wir nicht drum rum, natürlich ein gewisses Profitum dann eben auch zu präsentieren und mehr auch zu entwickeln. Von daher wird das Bild automatisch sein und wir merken ja schon durchaus in den letzten 1-2 Jahren, was genau mit diesen Vereinen passiert, die vielleicht nicht diese Power hinter sich haben.
Hoffentlich passiert dann da eben auch auf den Ebenen was, wenn diese Milliarde der UEFA dazu kommt, dass es eben auch bei den Vereinen eben landet. Aber du hast jetzt schon auch so ins Ausland geguckt und internationalen Wettbewerb angesprochen. Gibt es da konkret Vereine, die du dir besonders gerne anguckst, wo du auch sagst, so, das ist so eine Art Vorbild?
Ja, ich mag die englische Liga in verschiedensten Bereichen. Da sind natürlich Vermarktungen, sie haben natürlich auch mit der Europameisterschaft dann auch die richtigen Steps zum richtigen Zeitpunkt setzen können. Aber in den ganzen Themen, wie sie mittlerweile große Arenen in einer Regelmäßigkeit füllen, das ist krass. Also da ist viel passiert.
Da habe ich, glaube ich, gerade eben vorhin noch gelesen, dass es jetzt das erste Wochenende ist, wo alle Spiele in den großen Stadien der Männer eben stattfinden und auch Zuschauer in Rekorde erwartet werden, noch und nöcher. Also ja, Entschuldigung.
Ja, aber genau das ist das Thema. Also die machen Steps, die einfach da rasant sind. Ich glaube, dass Arsenal von Zuschauerschnitt am Ende der letzten Saison teilweise einen höheren Schnitt hatte als einige Bundesliga-Vereine hier. Das ist krass, also Männer-Bundesliga-Verein. Mhm. Und das sind einfach Zahlen, die beeindrucken, wo es einfach spannend ist, genauer hinzuschauen, sich vielleicht Dinge immer mal wieder auch abzuschauen. Ja, die USA ist natürlich auch sehr, sehr finanzstark unterwegs, baut sich da auch dementsprechend neue Strukturen auf und ist einfach spannend zu verfolgen, wobei da das Ligasystem einfach ein komplett anderes ist wie in Deutschland und das nicht immer so 1:1 zu kopieren ist. Aber sind spannende Themen. Ich denke nur gerade, wir sind total seriös unterwegs. Ich habe euch bei Lena Oberdorf die ganze Zeit nur lachen hören.
Die fünf
die kommen noch.
Okay.
Die kommen noch. Nein.
Okay, Ina, lass dir mal einen Joke einfallen.
Ich habe nur schlechte Wortwürze am Start und die müsst ihr auch erst noch nachgucken. Ich bin keine Comedian.
Nein, das macht aber auch, ich finde es super interessant, mit dir gerade so zu plaudern. Also bloß nicht negativ aufnehmen, dass wir nicht so viel quaken und irgendwie noch lachen. Aber mich würde, um noch einmal ernst zu sein, trotzdem schon interessieren. Ich meine, du hast gerade ein Papier unterschrieben. Es ist schon klar, wie lange du jetzt noch eine Weile hier bist in Wolfsburg und du hast einen ganz genauen Plan für dich. Du kommst auch so als Person für mich gerade so rüber, der auch einfach die Aufgabe so annimmt, wie sie gerade da ist und dafür mit vieles anfängt. Träumst du trotzdem? Ich will es ja wohl hoffen, weil, also gibt es einen Standort, gibt es vielleicht auch einfach nur ein Land. Ich will dich gar nicht irgendwo hinzwängen, aber gibt es etwas, da siehst du dich, da träumst du dich gerne hin, da hast du ein Ziel?
Ich würde jetzt mal England tippen.
Oder es ist auch die Niederlande, vielleicht ist es ja irgendwie auch zurück. Also wo träumst du dich hin?
Wir mussten uns ja zwangsläufig da mal kurz mit genau verschiedenen Themen auseinandersetzen, ne? weil wir auch überlegt haben, okay, wo sehen wir uns, was machen wir, haben ein bisschen Englisch gelernt, von daher könnt ihr euch schon mal ein paar Länder raussuchen, wo wir vielleicht über Englisch gekommen wären. Das war der erste Ansatz für uns als Familie und ich will mich gar nicht festlegen, weil ich glaube, es total spannend ist, es auch wieder auf sich zukommen zu lassen, auch zu schauen, wovon ist man am Ende wirklich irgendwie auch überzeugt, was macht einen dann irgendwo auch mit dem ersten Gespräch, wo man vielleicht gar nicht so sehr dran glaubt, aber so verrückt, dass man denkt, hier stehe ich ja parat und würde das ganz gerne machen. Und das Gefühl hatte ich jetzt gerade beim VfL Wolfsburg auch. Unerwartet, auch so, dass ich es vor 3 Monaten nicht unbedingt erahnen konnte. Aber nach den Gesprächen habe ich für das Thema gebrannt. Und genau das jetzt rüberzubringen in diese Gruppe und danach zu schauen, was dann einfach so passiert, ist spannend. Ich darf mein Hobby zum Beruf haben und das schon seit ein paar Jahren. Ich durfte mal im Ausland Erfahrungen sammeln und das nochmal in Zukunft irgendwann zu tun, ist für mich ein spannendes Thema, weil ich mich gerne mit Kulturen auseinandersetze, weil ich gerne was mitnehme.
Reise-Podcast ja auch.
Ja, ja. Sei es die Sprache, sei es irgendwo auch die verschiedenen Kulturen zu erleben. Auch das vielleicht meinen Kids mit auf den Weg zu geben und das kennenzulernen, sind einfach Themen, die ich spannend finde. Aber das darf auch gerne noch ein paar Jährchen dauern.
Kann Tommy Stroth auch Männer trainieren?
Erstmal schließt es das eine nicht aus. Gleichzeitig ist es 0,0 gerade in meinem Kopf.
Aber es hat mich einfach interessiert, weil es ist ja schon immer noch ein Unterschied, glaube ich. Also
naja, nochmal medial auch auf jeden Fall sehr viel mehr mit Sicherheit.
Vielleicht weniger Vorurteile, mit denen du dich beschäftigen musst, aber auch andere große Probleme.
Ja, und wie viele Männertrainer in den höchsten Ligen werden gefragt, ob sie irgendwann mal Frauen trainieren wollen. Ja. Deswegen finde ich fühle mich total wohl im Frauenfußball. Ich habe da mein Know-how vor allem irgendwie über die Jahre aufgebaut und irgendwo auch das Netzwerk und so weiter. Das würde ich nicht einfach so weggeben wollen und ich fühle mich hier total wohl. Deswegen bin ich froh, dass der Frauenfußball, also früher war ich dann der einzigste Hauptamtliche im Verein, mittlerweile sind wir ganz, ganz viele. Die Entwicklung auch in Zukunft, es gibt ja Jobs, es gibt ja Möglichkeiten. Ja. Und da einfach auch zu wissen, dass ich in Zukunft ohne Probleme weiter im Frauenfußball arbeiten kann, ist ja was ich auch vor 10 Jahren nie erahnt hätte.
Also du hast schon immer noch so dann auf der Seite gehabt, okay, wenn es vorbei ist, dann Physiotherapeut, let's go.
Das war das, was mein Opa sagte, wo ich mein Papa hat gesagt,
lern was.
Ja, werd erstmal, mein Papa hat gesagt, du kannst jetzt nicht dein Hobby zum Beruf machen, du bist Physiotherapeut. Und ich bin dann zu meinem Opa und habe gefragt, ich sage, Opa, wie siehst du das Ganze? Und er hat gesagt, mach das, mach, worauf du Lust hast. Und mein Papa hat gesagt, zu ihm hätte er es niemals gesagt. Aber,
Er ist ein Großeltern-Enkel-Ding wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Gut, aber im Zweifel müsstest du sonst auch Physiotherapeut bei den Wölfen, ne?
Nein. Also, vielleicht total spannend, vielleicht auch gar nicht. Kann man sich vielleicht, also ich habe tatsächlich mit Schwerstbehinderten zusammengearbeitet, also ganz anderer Bereich. Okay. Hab nebenher den SV Meppen trainiert, bin montags in die Praxis und in dem Moment, wo ich zur Arbeit kam und wir haben vielleicht irgendwo 2-0 verloren oder so und dir kommen die Leute entgegen. Also ganz andere Welt, aber auch so herzergreifend und macht so Spaß, dass mir das total viel Freude bereitet hat. Und von daher ist auch wieder was, wo man dann vielleicht in so einem Podcast ab und zu mal wieder demütig zurückschaut und denkt, ah, das waren auch coole Zeiten.
Demütig, ernst waren wir, Tommy, du wirst lachen.
Die 5 Fumsfragen.
Tommy, es ist soweit, deine Bühne ist eröffnet. Die 5 Fumsfragen mit Bitte um schnelle Antwort und mit im Vorhinein Entschuldigung. Es kommt direkt aus der Fumsredaktion. Wir haben damit nur so halb was zu tun. Also zum einen die erste, wäre es für dich okay, wenn es diesmal 7 Fumsfragen sind statt 5?
Das ist schon mal die erste Überraschung, aber wenn ich schon mal hier bin.
Ja. Nehmen wir mit.
Kevin Strootman, ehemaliger niederländischer Nationalspieler, hat im Oktober 24 seine Karriere beendet. Unter anderem war er aktiv für Eindhoven, Rom, Marseille und Co. Was bedeutet das dir, dass du jetzt endlich der einzige Strootman im Fußballgeschäft bist?
Ich habe lange drauf gewartet und wir haben abends noch eine Flasche Wein aufgemacht.
Und geraucht. Du heißt ja wirklich Tommy und nicht Thomas. Wollten deine Eltern krampft hast, dass du ja immer niedlich bleibst?
Ich habe keine Ahnung, tatsächlich. Ich habe es mir auch häufig gefragt, aber es ist bis heute nicht aufgeklärt. Sorry.
Müssen wir vielleicht mal anrufen, ne?
Kannst auch da doch mal deine Eltern ansprechen.
Ja, genau.
Was habt ihr euch dabei gedacht?
Frage Nummer 4 oder beziehungsweise Herausforderung. Nenne 5 weitere Tommys.
Boah, ja, eigentlich kenne ich nur Hunde, die so heißen. Deswegen,
oh Gott.
Die haben häufig keinen Nachnamen.
Sollen wir dir noch einen Tipp geben? Wär's mit Gottschalk?
Ja, das ist Thomas, oder? Ja, eigentlich, deswegen ja. Echte Tommys.
Oh. Echte Tommys
sind rar.
Echte Tommys wird schwierig, ja. Das stimmt. Wir haben ja
Hilfiger. Tommy Haas, aber ist auch, weiß ich nicht, ist ja echt Tommy Haas.
Hilfiger? Das ist Tommy, oder? Thomas Hilfiger? Klingt komisch.
Gute Frage.
Machen wir weiter. Wo gibt's mehr Sehenswürdigkeiten? In Nordhorn oder in Wolfsburg?
Also, definitiv in Wolfsburg. Als Familie haben wir hier 1000 Anlaufpunkte, haben wir wirklich gute Möglichkeiten. Nordhorn hat aber einen super Tierpark.
Du hast vielleicht schon mal gehört, irgendwie besteht ein wenig Ähnlichkeit zu Tim von Tim und Struppi. Wie egal sind dir solche Vergleiche oder anders gefragt, wie froh bist du, dass du noch nie mit so jemandem wie beispielsweise Shrek verglichen wurdest?
Das ist schon mal ein Vorteil auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich mal Fotos von mir an der Seitenlinie gesehen, die bearbeitet worden sind mit Tim, der in ähnlicher Pose immer wieder auch genauso dastand. Ich kann darüber schmunzeln und musste lachen. Also lieber der Vergleich als andere.
Hast du einen Hund?
Ich wollte gerade fragen, der heißt dann Tim.
Ja, genau.
Wenn man dazu kommt, der heißt dann Tim. Apropos Schreck, wie Miri gerade gesagt hat, wir müssen über den 24.12. sprechen. Haben wir ja schon ein bisschen angedeutet. Du hast gesagt, du hast eben an Weihnachten auch zufälligerweise Geburtstag. Und da stellen wir uns, also ich, mir ziemlich schrecklich vor. Nenne uns mal 3 Vorzüge und Vorteile, wenn diese 2 Highlight-Tage aufeinander fallen. Freundinnen und Freunde zu Hause dann auch da haben, haben wir ja schon gehört.
Absolut. Bis 18 Uhr habe ich Geburtstag. Danach ist Heiligabend. Das heißt, ich habe dann die Möglichkeit, mich ein bisschen zurückzulehnen und brauche nicht noch für die Getränke sorgen, sondern da kümmern sich dann andere drum. Ansonsten war es natürlich als kleiner Junge so, dass man vielleicht ab und zu größere Geschenke bekommen konnte. Ob es am Ende so war, müsste man wirklich prüfen. Ich glaube, dass ich nicht ganz so gut rausgekommen bin. Aber das sind schon mal 2. Der dritte ist, dass tatsächlich sehr, sehr viele Leute frei haben. Und dadurch, wir häufig am 23. reingefeiert haben und das wirklich für viele Freunde, die dann auch immer studiert haben, die irgendwo zusammengekommen sind, immer so ein toller Tag war, wo wir uns einmal im Jahr komplett gesehen haben und wir das ein oder andere Fest auch kaputt gemacht haben, weil einige nicht mehr aus dem Bett kamen.
Also das mit den Geschenken stelle ich mir wirklich schwierig vor, weil ich habe nur Ende Januar Geburtstag und meine Mutter ist schon immer so, naja, du hattest ja gerade Weihnachten. Deshalb, also beides an einem Tag, das ist...
Es war damals so, also PlayStation zum Beispiel, und dann gab es noch ein Spiel dazu. Ich glaube, das hätte ich nur zum Geburtstag oder so, wäre das ein bisschen kompliziert gewesen. War so. Aber morgens die PlayStation zu bekommen und bis abends zu warten, bis man das Spiel bekommt, ist auch nicht ideal.
Also wir hatten dann auch manchmal so das Ding, ja, das ist Weihnachten und Geburtstag zusammen. Problem ist halt, mein Bruder hat im März Geburtstag, ich im Mai. Dann musste man dann auch manchmal so ein bisschen, hat es halt eine Karte gegeben, so hier, ne? Weiß ja schon Weihnachten.
Tatsächlich als kleiner Junge ein Problem damit, gar nicht so sehr auf meinem Geburtstag, aber auf anderen Geburtstagen nichts zu bekommen. Also alle bekommen an meinem Geburtstag was, aber ich nichts an eurem Geburtstag. Das war erstmal schwer zu verstehen.
Oh Gott, ja, in so hab ich da überhaupt noch gar nicht lange da. Ja. Ich habe irgendwann mal die Story gehört, dass auch jemand das schwierig fand, wenn dann auf Kindergeburtstagen gibt's ja manchmal so, dass dann so kleine Tütchen verteilt werden oder so, dass man das auch nicht gecheckt hat, warum das jetzt ist oder so.
Ich frage mich eher, warum ich das heute nicht bekomme, wenn ich auf Geburtstag.
So.
Das ist so eine Candy Bar.
Ja. Ich wollte gerade fragen, was müsste in so einer Tüte sein, damit Tommy Stroh am Ende glücklich nach Hause geht?
Lakritze.
Ha. Du hast zwei Parteien am Tisch. Die eine ist gerade so. Das ist aber normal.
Okay. Tommy, nächstes Mal bringen wir dir Lakritz mit. Versprochen. Auch,
sehr gerne.
Ich habe tatsächlich auch mal die Story gehört von einem Kollegen, der hat gesagt, Lakritz ist auch seine Lieblingssüßigkeit, weil er dann mehr für sich hat, weil weniger Leute Lakritz mögen als andere Süßigkeiten zum Beispiel auch.
Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber es ist vielleicht auch die Nähe zu Holland. Holländische Lakritze sind nochmal ein Step nochmal besser. Ja.
Dann würde ich mal sagen, Tommy, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit an unsere HörerInnen da draußen. Ja, seht's uns nach nochmal, wenn ihr Analysen zum Spieltag hören wollt, dann den Rasenfunk hören. Da bin ich tatsächlich am Montag am Start. Also da könnt ihr auch vorbeischauen. Und ansonsten ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Miri, ich lasse dir auch nochmal das Wort. Und Tommy natürlich auch.
Ich bin wirklich das ist toll gemacht, Tommy.
Danke. Schön, dass ich da sein durfte. Hat echt Spaß gemacht.
Das freut uns, obwohl wir nicht so viel gelacht haben wie bei Obi. Ja.
Ich muss mir nochmal anhören.
Wir können hier nochmal den Lachmotor
anschmeißen. Das machen wir ein andermal. Danke dir, Gaston.
Danke, bis dann.
Und wir hören uns nächste Woche.
So ist es.
Tschüssi.
Macht's gut.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.
Dirk, müssen wir komplett neu anfangen?
Jawohl.